Schönen guten Tag, Herr Heinemann Grüder.
Guten Tag.
Welche Aufgaben hat denn der zivile Friedensdienst eigentlich?
Der zivile Friedensdienst ist hauptsächlich tätig beim Kapazitätsaufbau für Friedensgruppen in Konfliktgebieten oder in Postkonfliktgebieten. Hier wird vor allen Dingen werden Themen wie Vergangenheitsaufarbeitung, Gewalterfahrungen, die Unterstützung von traumatisierten Gewaltopfern, das wird gefördert, Friedensjournalismus, Friedenserziehung in Schulen wird gefördert, zum Teil werden auch praktische Entwicklungsprojekte gefördert.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also was passiert da genau?
Es werden von deutschen Durchführungsorganisationen Fachkräfte für den Frieden entsandt, die dann zusammen mit örtlichen Partnerorganisationen an konkreten Projekten arbeiten. Also zum Beispiel in Kambodscha an der Aufarbeitung der Gewalt der früheren Khmer Rouge oder im westlichen Balkan gibt es Schulprojekte, wo Schüler, die unterschiedlichen ethnischen Gruppen angehören, wieder gemeinsam in die Schule gehen sollen, also nicht getrennt beschult werden, oder dass auch im Schulunterricht die Gewalterfahrung der Jugoslawienkriege aufgearbeitet wird. Es gibt auch Projekte in Israel und Palästina, die versuchen, Brücken zwischen Israelis und Palästinensern zu bauen. Hier vor allen Dingen im Bereich Jugendaustausch sind die aktiv. Es gibt auch einen Bereich des zivilen Friedensdienstes, der Monitoring, also Beobachtungsaufgaben wahrnimmt. Das bezieht sich auf eine Gruppe, die heißt Peace Brigades International. Die sind mit ihrer Präsenz ein gewisser Schutzfaktor, weil sie unmittelbar über mögliche Gewaltangriffe berichten und damit eine gewisse Abschreckungswirkung auf Gewalttäter ausüben.
Wenn man jetzt so die Nachrichten verfolgt als politisch interessierter Mensch, dann kriegt man vom zivilen Friedensdienst eigentlich relativ wenig mit. Warum spielt denn dieser zivile Friedensdienst beim Schlichten von militärischen Konflikten eine so geringe Rolle oder zumindest warum bekommt man davon so wenig mit?
Er spielt bisher eine geringe Rolle, weil es natürlich im Vergleich zu Militäreinsätzen sehr wenig begrenztes Personal gibt. Also in Afghanistan sind einmal 15 Friedensfachkräfte für das gesamte Land zuständig gewesen. Wenn man das mit der Anzahl der Truppen, Militärs vergleicht, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. In vielen anderen Postkonfliktlagen sind manchmal nur ein oder zwei entsandte Friedensfachkräfte da. Das heißt, die können im Wesentlichen nur auf der kommunalen Ebene gewisse Verständigungs- oder Aussöhnungsprozesse initiieren. Insgesamt ist dieses Instrument unterfinanziert. Man muss auch sagen, dass bisher vielleicht die Qualifikation dieser Friedensfachkräfte für hochrangige Vermittlungstätigkeit nicht ausreicht. Das heißt, hier müsste da mehr investiert werden. Ein entscheidender Grund ist aber auch, dass bei der Vorbereitung von internationalen Missionen der UN, der Europäischen Union oder auch der OSZE Vertreter des zivilen Friedensdienstes gar nicht mit am Tisch sitzen und insofern bei der Mandatierung von solchen Missionen diese zivilen Komponenten überhaupt gar nicht berücksichtigt werden.
Was ist Mandatierung?
Mandatierung heißt, dass natürlich Missionen ein Mandat bekommen. Also wenn jetzt der Bundestag entscheidet, Bundeswehrsoldaten sollen in Afghanistan für ein weiteres Jahr stationiert werden, dann werden hier die Aufgaben der Bundeswehr genau festgelegt. Das heißt, die Bundeswehr bekommt ein bestimmtes Mandat, was sie tun darf und was sie nicht tun darf. Das heißt, die generellen Aufgaben, aber auch Einschränkungen dessen, zum Beispiel, ob man sich an Kampfeinsätzen beteiligt oder nicht, das wird durch den Bundestag entschieden. Und Mandate sind letztlich Aufgabenbeschreibungen für Einsatzkräfte, ob militärischer oder ziviler Art.
Wenn man jetzt Ihrer Analyse so folgt, dann höre ich daraus, dass Sie eigentlich einen großen Handlungsbedarf sehen von Seiten der Politik, oder?
Ich sehe einen großen Handlungsbedarf. Einerseits sollte das Instrument ausgebaut werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Grenzen des zivilen Friedensdienstes sehen. Er kann in seiner gegenwärtigen Form eigentlich nur auf der kommunalen, auf der lokalen Ebene gewisse Aussöhnungsprozesse befördern. Letztlich ist aber auch die Frage, warum in vielen Konflikten es ein Übergewicht an Militär gibt und nicht diplomatische Bemühungen verfolgt werden. Also zum Beispiel kann man sich im Nachhinein fragen bei Afghanistan, ob man nicht 2001 bei der Petersberger Konferenz die Taliban mit hätte einladen sollen. Dann hätte man einen politischen Prozess mit den Taliban initiiert und hätte möglicherweise auch eine Radikalisierung der Taliban verhindern können. Jedenfalls hätte man da auch gucken können, welche moderaten Taliban es gibt und ob es da eine Machtteilung geben kann. in vielen Situationen versagt die Diplomatie, reagiert nicht präventiv und dann ist ein hocheskalierter Konflikt da und dann denkt man, jetzt kann man nur noch mit dem Militär quasi eine minimale Sicherheit herstellen.
Jetzt haben wir gesprochen über das Militär, über den zivilen Friedensdienst natürlich im Hauptfokus. Gibt es denn noch andere nicht-militärische Einsatzideen und Einsatzgruppen?
Man sollte die Rolle der Unternehmen in Konflikten nicht unterschätzen. In vielen Konflikten spielen natürlich auch plünderbare Ressourcen eine große Rolle. Das heißt, die Frage, wie weit trägt der internationale Rohstoffhandel auch zur Konflikteskalation bei? Hier gibt es verschiedene Initiativen, die sogenannte Corporate Social Responsibility, also die soziale Verantwortung von Unternehmen zu stärken. Das ist in einigen Bereichen durchaus schon vorangekommen. Das Thema zum Beispiel bei der Holzbewirtschaftung, da gibt es den Forest Stewardship Council, FSC, der Zertifikate vergibt an Holzhändler, ob die sich vor Ort an die Standards der internationalen Arbeitsorganisation halten, ob Menschenrechte eingehalten werden, ob es Kinderarbeit gibt oder nicht. Hier wird ein Druck ausgeübt auf Unternehmen, nicht selber konfliktverschärfend zu wirken. Ein anderer Bereich, der positiv auch ausgegangen ist, sind die sogenannten Blutdiamanten. Hier gibt es einen Zertifizierungsprozess. Mittlerweile werden zumindest von den großen internationalen Diamantenhändlern kaum mehr nicht zertifizierte Diamanten gehandelt. Das heißt, Diamanten sind in ihrer Bedeutung als Konfliktrohstoff nicht mehr so bedeutsam, wie es noch in den 90er Jahren war. Also die Rolle der Unternehmen ist ziemlich zentral. Auf die Diplomatie bin ich schon eingegangen und es ist natürlich eine große Frage auch, ob im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die Kapazitäten der zivilen Konfliktbearbeitung gestärkt werden können.
Das sagt Andreas Heinemann-Gröder. Er forscht zum Thema Frieden und Konfliktregelung und sagt, dass der zivile Friedensdienst eigentlich noch professioneller und besser ausgebaut werden könnte. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.